Der Geist Muad'Dibs bedeutet mehr als Worte und mehr als das Stück Papier, auf dem die Gesetze geschrieben sind, die seinen Namen tragen. Muad'Dib muss immer den inneren Zorn gegen die Mächtigen, die Scharlatane und die dogmatischen Fanatiker hervorrufen. Er repräsentiert den inneren Zorn, der zum Ausbruch kommen muss, weil Muad'Dib uns eine Sache lehrte, die über allen anderen steht. Dass die Menschheit nur überdauern kann, wenn sie sich zu einer Bruderschaft sozial bewusster Individuen entwickelt. Die Fedaikin-Vereinbarung.
Leto saß mit dem Rücken gegen die Hüttenwand gelehnt und beobachtete Sabiha. Die Fäden seiner Vision spulten sich vor ihm ab. Sie hatte den Kaffee vorbereitet und zur Seite gestellt. Jetzt kniete sie sich ihm gegenüber auf den Boden und wandte sich dem Abendessen zu. Es war Schleimsuppe mit Melange. Ihre Hände bewegten schnell den Schöpflöffel, der die indigoblaue Flüssigkeit gelegentlich bis zum Rand der durchsichtigen Glasschüssel hochspritzen ließ. Dann beugte sie ihr schmales Gesicht vor und begutachtete das Werk. Die primitiven Häute, die im Zusammenhang mit anderem leichtem Material ein Destillzelt aus der Hütte gemacht hatten, ragten hinter ihr auf und wirkten in ihrem Rücken wie ein grauer Halo, vor dem Sabias Schatten im Schein der Flamme und der einsamen Lampe auf- und abtanzte. Die Lampe erregte Letos Neugier. Die Leute von Schuloch gingen ziemlich ruchlos mit dem Gewürzöl um. Sie benutzten brennende Lampen, keine Leuchtgloben. Und außerdem hielten sie, wie man es nur noch aus uralten, fremen Erzählungen kannte, Sklaven. Gleichzeitig aber verfügten sie über Ornithopter und moderne Erntefabriken. Sie waren eine unglaubliche Mischung von Menschen. Auf der einen Seite frühzeitlichen Traditionen verhaftet, auf der anderen Seite hochmodern ausgerüstet. Sabia schob die Schüssel zu ihm hinüber und löschte die Kochflamme. Leto ließ sie stehen. »Es wird eine Strafe nach sich ziehen, wenn du das nicht isst«, sagte Sabia. Leto starrte sie an und dachte, »Wenn ich sie umbringe, wird dies eine Vision zerstören. Erzähle ich ihr Maurice Pläne, wird dies eine weitere zerstören. Wenn ich hier auf meinen Vater warte, wird sich dieser Visionsfaden zu einem Teil entwickeln.« Sein Bewusstsein begann, die einzelnen Fäden zu sortieren. Manche enthielten eine Verlockung, die ihn schaudern machte. Eine Zukunft, in der Sabia auftauchte, stellte eine verlockende Realität dar. Sie versuchte, alle anderen zu verdrängen, bis er ihr zu ihrem Ende folgte. »Warum starrst du mich so an?«, fragte sie. Immer noch antwortete er nicht. Sie schob die Schüssel näher an ihn heran. Leto versuchte zu schlucken, aber seine Kehle war wie ausgedörrt. Der Impuls, sie zu töten, wallte in ihm auf. Er stellte plötzlich fest, dass er zitterte. Wie leicht würde es doch sein, eine Vision zu zerstören, indem er einfach seiner Wildheit nachgab. »Maurice hat es befohlen«, sagte Sabia und berührte die Schüssel. Ja, Maurice hatte es befohlen. Überall, wo er hinsah, herrschte dieser Aberglaube. Maurice hatte verlangt, dass er für ihn eine Vision hervorrufen musste. Er war immer noch ein vorzeitlicher Jäger, der seinem Medizinmann den Auftrag erteilte, eine Handvoll Knochen auf dem Boden zu verstreuen und aus ihrer Lage etwas herauszulesen. Maurice hatte seinem Gefangenen zudem, aus ganz einfacher Vorsicht, wie er sich ausdrückte, den Destillanzug weggenommen. Dieser Kommentar war eine listige Anspielung auf Namri und Maurice gewesen. Nur Narren ließen ihre Gefangenen entkommen. Dennoch bewegte Maurice ein tiefgreifendes emotionales Problem. Es ging um den Fluss des Bewusstseins. Da sich nun das Wasser des Gefangenen in seinen Adern befand, suchte Maurice nach einer Möglichkeit, die ihm gestattete, Leto gegenüber auch weiterhin eine bedrohliche Position einzunehmen. »Wie der Vater, so der Sohn«, dachte Leto. »Das Gewürz wird in dir lediglich Visionen erzeugen«, sagte Sabia. Die lange Stille wurde ihr immer unbehaglicher. »Ich hatte während der Orgien ziemlich viele Visionen. Sie tun einem nicht weh.« »Das ist es«, dachte Leto. Sein Körper schien beinahe automatisch zu erstarren. Seine Haut wurde kalt und klamm. Die Bene Gesserit-Sinne übernahmen die Steuerung seines Geistes und erzeugten in ihm ein zuerst stecknadelkopfgroßes, dann immer heller werdendes Licht, das beinahe die Dimensionen einer Vision annahm. Es ging um Sabia und all die anderen Ausgestoßenen, und die uralte Lehre der Bene Gesserit sagte dazu, Sprachen bilden sich, um eine bestimmte Entwicklung einer Lebenseinstellung zu reflektieren. Die Art der Entwicklung kann anhand ihrer Wortwahl, Satzstruktur und Übernahmen erkannt werden. Man achte auf Hemmungen. Nicht selten erkennt man ihre Auswirkungen an Orten, an denen das Leben stillsteht, wo jegliche Bewegung eingedämmt und eingefroren wirkt. Er stellte sich Sabir, aber auch alle anderen vor, wie sie Visionen hatte. Sie sprach verächtlich, zumindest aber mit einer gewissen Geringschätzung von den Erfahrungen dieser Gewürzorgien. Auch diese Art von Visionen riefen Unbehagen hervor, deswegen verdrängte und vergaß man sie. Sabirs Leute beteten zu Shai Hulud, weil der Wurm in den meisten ihrer Visionen dominierte. Ebenso beteten sie um den Tau am Rande der Wüste, weil er ihr Leben beschränkte. Auch wenn sie sich in Gewürzreichtum wälzen und es sich erlauben konnten, Sandforellen in die Nähe offener Quanats zu locken. Obwohl Sabir ihn eher beiläufig dazu aufforderte, Visionen zu haben, entdeckte er hinter ihren Worten leuchtende Signale. Sie verließ sich auf Absolute, suchte nach beschränkenden Grenzen und all das nur deswegen, weil sie sich nicht in der Lage fühlte, mit den harten Entscheidungen fertig zu werden, die ihren eigenen Körper betrafen. Sie hing der Einseitigkeit ihrer Ansichten nur an, weil sie sich vor allen Alternativen fürchtete. Wie im Kontrast dazu fühlte Leto in sich eine Bewegung. Er war eine Membran, die unendliche Dimensionen sammelte und, da sie sich ihrer bewusst war, auch harte Entscheidungen treffen konnte. Wie sie meinen Vater traf. »Du musst das jetzt essen«, sagte Sabir ungeduldig. Leto sah jetzt das Gesamtmuster seiner Vision und wusste, welchem Faden er zu folgen hatte. »Meine Haut ist nicht meine eigene.« Er stand auf, zog die Robe enger um seine Schultern. Es war ein komisches Gefühl, darunter keinen schützenden Destillanzug zu tragen. Er war barfuß. Seine Zehen fühlten den aus Gewürzfaser bestehenden Boden und stocherten im hereingeschleppten Sand herum. »Was hast du vor?«, fragte Sabir. »Hier drin ist die Luft nicht gut. Ich gehe hinaus.« »Du kannst nicht entkommen«, sagte sie. »In jedem Canyon befindet sich ein Wurm. Sobald du einen Schritt hinter den Quanat machst, werden sie dich wittern. Diese gefangenen Würmer sind ziemlich reizbar. Sie sind anders als die, die du aus der Wüste kennst. Außerdem«, wie befriedigt ihre Stimme plötzlich klang, »hast du keinen Destillanzug.« »Warum machst du dir dann Sorgen?«, erwiderte Leto und fragte sich, ob sie daraufhin eine echte Reaktion zeigen würde. »Weil du noch nicht gegessen hast. Und man dich deswegen bestrafen wird.« »Ja, aber das Gewürz kommt mir beinahe schon wieder zu den Ohren heraus«, sagte Leto. »Ich erlebe pausenlos Visionen.« Er deutete mit dem nackten Fuß auf die Schüssel. »Schütt es einfach in den Sand. Wer würde es schon merken?« »Sie beobachten uns«, sagte Sabia leise. Leto schüttelte den Kopf, ließ sie aus seinen Visionen verschwinden und fühlte, wie eine neue Art der Freiheit ihn umgab. Es war sinnlos, einen Bauern zu töten. Sie tanzte zu der Musik anderer, kannte nicht einmal die richtigen Schritte und glaubte daran, dass sie einst die Macht teilen könnte, die sich die hungrigen Piraten von Schulach und Yakoduto erhofften. Leto wandte sich dem Türsiegel zu und legte eine Hand darauf. »Wenn Maurice kommt«, sagte Sabir, »wird er sehr wütend.« »Maurice ist ein Krämer, der im Trüben fischt«, sagte Leto. »Meine Tante hat ihn in die Irre geleitet.« Sabir stand auf. »Ich gehe mit dir«,